Die Kryptolandkarte, die wird komplett neu entworfen und es geht für uns um die Frage, ob Deutschland und Europa quasi dort nur als Absatzmarkt vorkommt oder eben doch auch im Zentrum steht, als Entwickler, als Teilhaber in der Wertschöpfungskette. Ja, und deshalb jetzt, noch vor der Bundestagswahl in Deutschland, haben wir diese Punkte veröffentlicht mit Fokus auf Deutschland, aber eben auch für Europa.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß! Werbung Ende. Ja, herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr diese Woche wieder bei unserer aktuellsten Folge eingeschaltet habt. Und wir hatten vor 2 Wochen in unserer letzten Folge das Thema Kryptosteuern 2025, was ein sehr interessantes und sehr spannendes Thema für viele Investorinnen und Investoren ist. Und heute haben wir auch ein sehr, sehr spannendes und tagesaktuelles Thema, ein sehr vielleicht auch brisantes Thema, denn wir bewegen uns auf die Wahl zu. Ja, in wenigen Tagen und Wochen steht die Bundestagswahl an und man kann sich ja auch mal die Frage stellen, was macht eigentlich die aktuelle Bundesregierung, was hat die aktuelle Bundesregierung für Krypto getan, wie sind wir als Land im Bereich Krypto aufgestellt und wie können wir uns vielleicht auch noch da in die Richtung bewegen, ein kryptofreundlicheres Land zu sein. Das und noch viel mehr bespreche ich heute mit dem Markus Huyara von Greenfield. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Erik, schön hier zu sein.
Perfekt. Ja, ich würde sagen, Markus, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, was ist Greenfield? Hol die Leute doch da draußen mal so ein bisschen ab zu dir und zu euch.
Ja, sehr gern. Ja, es sind schon gut 15 Jahre, in denen ich in der Finanzindustrie tätig bin und unterwegs bin. Erstmal klassisch auf Seite der Banken, dann immer weiter in den Fintech-Sektor rübergerückt, ja, und das alles als Kommunikationsspezialist. Sprich, ich helfe Marken dabei, ihre Marke aufzubauen, strategisch zu kommunizieren und eben auch die Marke weiterzuentwickeln. Ja, und was fasziniert mich daran am meisten? Ja, die komplexen Produkte in der Finanzindustrie. Und da ist die Kryptoszene natürlich ein gefundenes Fressen. Und ja, sie liefert auch nachhaltig, muss man sagen. Das kennen deine Hörer und Zuschauer bestimmt. Wenn man da mal einen Tag raus ist, da hat man das Gefühl, irgendwie die neueste Narrative verpasst zu haben und nicht mehr im Thema zu sein. Stresst das manchmal? Oh ja, macht es mir trotzdem riesigen Spaß und liebe ich es? Oh ja, noch viel mehr. Das ist meine Welt und man lernt einfach jeden Tag extrem viel dazu. Und das Ganze dann noch rüberzubringen, verständlich einer größeren Zielgruppe nochmal zu erklären, das ist großartig und das begeistert mich nachhaltig. Ja, und seit 2022 darf ich das eben auch beruflich machen. Ich leite das Marketing und die Kommunikation für Greenfield. Wir sind eine Krypto-Investment-Firma aus Berlin, aber wir sind im Prinzip in ganz Europa dezentral aufgestellt. Man findet uns in Lissabon, Paris, Zürich das Schöne ist, dass in meinem Job es eben dann nicht nur um das Marketing geht für Greenfield, sondern dass ich auch ganz eng mit unserem Portfoliounternehmen zusammenarbeite. Aber vielleicht nochmal kurz, was macht Greenfield überhaupt? Ja, wir sind Venture-Kapitalgeber, einer der größten Europas für Krypto-Startups. Das bedeutet, wir sammeln Geld von meistens institutionellen Anlegern ein, also das sind Family Offices, Pensionskassen oder auch Unternehmen, und investieren dann in Krypto-Startups. Das bedeutet Unternehmen oder junge Projekte, die eben Blockchain-Technologie anwenden oder sie eben mitentwickeln, die Infrastruktur mitentwickeln. Ja, und das sind eben oftmals sehr junge Unternehmen. Es gibt oft ja erstmal nur ein White Paper und noch nicht viel mehr. Und diese Gründer, da geht es eben nicht nur darum, ihnen Geld zu geben. Ja, es geht auch handfest, sie zu unterstützen. Das machen wir auf Recruitment-Seite, auf Legal-Seite, auf Krypto-Infrastruktur-Seite und eben auch auf Marketing-Seite. Also sprich, auch den jungen Unternehmen, den jungen Protokollen dabei zu helfen, ihre Marke zu entwickeln im Kryptobereich, ihre Zielgruppen zu finden, ihren Go-to-Market zu planen. Das ist etwas, womit ich mich unter anderem beschäftigen darf. Ja, und das ganze Thema, das fassen wir eben so weit, dass es eben auch darum geht, das ganze Krypto-Ökosystem zu unterstützen, vor allem eben das europäische Krypto-Ökosystem, dass wir die besten Voraussetzungen haben, um unsere Startups auch florieren zu sehen.
Perfekt, vielen, vielen Dank für die Intro. Also wenn ihr da draußen jetzt zuhört oder zuschaut, ja, und habt eine gute, spannende Idee im Krypto-Umfeld, Blockchain-Umfeld, dann dürft ihr euch sicherlich mal auf die Website von Greenfield begeben. Die können wir euch auch gerne in den Showlinks dann nochmal verlinken. Könnt ihr euch schlau machen über Greenfield. Und ja, wer weiß, vielleicht ist schon einer von euch dabei, der demnächst von Greenfield unterstützt wird, ja, würde mich freuen.
Ja, meldet euch gern.
Ja, perfekt. Wir sind zueinander gekommen. Ich habe letztens einen LinkedIn-Post von dir gesehen, beziehungsweise in der Gruppe war es, glaube ich, da hast du ein Positionspapier für Krypto in Deutschland herausgebracht. Mhm. Das habe ich mir angeschaut und habe gedacht, hey, das ist total super, dass jemand die Initiative ergreift und sich dem Thema annimmt, wie können wir die Kryptoindustrie, das Krypto-Ökosystem in Deutschland, in Europa stärken? Was kann die Politik, die Rahmenbedingungen dafür schafft, machen? Ja, wie siehst du das aktuell? Also was war so die Motivation hinter dem Positionspapier und warum ist jetzt aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt dafür?
Ja, also erstmal, das habe ich natürlich nicht ganz alleine geschrieben. Das ist auch nicht schrecklich lang, das sind eigentlich nur zwei Seiten, aber es fasst eben so die wichtigsten Punkte, die wir denken, hilft der Industrie, haben wir zusammengefasst. Das habe ich mit unserem Chief Legal Officer gemacht, Christian, aber auch mit Areta, einem weiteren Partner, haben wir das zusammen veröffentlicht. Ja, und warum jetzt? Ja, ist ganz spannend, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Das ist nämlich am Tag der Amtseinführung von Trump. Und genau zu diesem Zeitpunkt, jetzt stehen wir an einem Wendepunkt für Krypto. Und ja, man kann, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir jetzt eine Administration haben, die so kryptofreundlich ist wie noch nie in der Geschichte der USA. Und das wird einiges ändern. Und wir müssen da jetzt auch nicht lange warten, bis irgendwelche Kryptoregulatorik verabschiedet wird. Das haben wir ja schon gesehen. Letztes Wochenende war ziemlich verrückt mit dem Launch des Memecoins Trump und noch so weiterer. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, das sind schon olle Kamellen für euch. Aber das zeigt einfach, dass wir in einer neuen Zeitrechnung angekommen sind. Und uns liegt extrem am Herzen, dass es uns mit dem Thema Krypto nicht so geht wie mit anderen technologischen Themen zuvor. Weil überraschen dürfte uns nicht, wenn wir in den Track Record von Amerika gucken, wenn es um digitale Technologien geht. So war es bei Web 2 mit Social Media, so war es mit KI und den Large Language Models. Und jetzt ist es eben leicht verspätet, auch bei Krypto so und der Blockchain-Technologie. Ich erzähle dem Publikum ja sicherlich nichts Neues, wenn ich sage, dass wir das Web2-Thema doch ein bisschen verschlafen haben. Und bei KI sieht es ehrlicherweise auch nicht, wenn man sich die Chancengleichheit anguckt, nicht besonders gut aus. Ja. Bei Krypto sieht es bisher tatsächlich anders aus. Wir haben eine ganz gute Ausgangsposition. Mika, hast du es sicherlich auch schon mal im Podcast behandelt, die Markets in Crypto Asset Regulation. Ja, und das ist im Prinzip die erste umfangreiche Regulierung, die wir von einer weltweit bedeutenden Jurisdiktion hatten. Und die ist jetzt im Januar in Kraft getreten. Ich gehe da jetzt gar nicht so ins Detail. Aber die hat schon Jahre davor gewirkt als Katalysator für das europäische Ökosystem. Sie ist bei weitem nicht perfekt. Aber sie hat Europa doch einen gewissen Vorsprung gegeben, wenn es um Planungssicherheit geht. Also welches Geschäftsmodell funktioniert überhaupt in Europa? Wo kann ich mich drauf fokussieren als Unternehmer und letzten Endes auch als Investor? Das war gut seit heute reicht's nicht mehr. Wir haben schon 2024 ja einen gewissen Beauty-Contest gesehen von verschiedenen Global Financial Hubs, wie man sich hübsch macht für die Kryptoszene. Und wir glauben, dass das in diesem Jahr 2025 noch extrem sich verstärken wird. Die Kryptolandkarte, die wird komplett neu entworfen und es geht für uns um die Frage, ob Deutschland und Europa quasi dort nur als Absatzmarkt vorkommt oder eben doch auch im Zentrum steht als Entwickler, als Teilhaber in der Wertschöpfungskette. Ja, und deshalb jetzt, noch vor der Bundestagswahl in Deutschland, haben wir diese Punkte veröffentlicht mit Fokus auf Deutschland, aber eben auch für Europa.
Ja, was man ja die letzten Jahre sehr, sehr stark gesehen hat, ist, dass gerade auch amerikanische Firmen durch eine kryptounfreundliche Regulatorik, die dort die letzten Jahre vorgeherrscht hat, auch Richtung Europa oder andere globale Krypto-Hubs abgewandert sind. Ja, also sind einige amerikanische Firmen Richtung Europa gegangen, einiges hat sich Richtung Dubai verschoben. Was würdest du noch als weiteren, sagen wir mal, aktuell sehr aktiven Krypto-Hub definieren in deiner Betrachtung?
Ja, also erstmal gebe ich dir total recht. Wir haben 2023 auch einen Report rausgebracht, State of Crypto in Europe. Und da wurde auch ein Gründer zitiert in der Umfrage mit, ja, wir hauen ab nach Lissabon. Ja, das war im Prinzip so die Idee. Und vor allem Berlin, aber auch Lissabon und Paris haben extrem davon profitiert die letzten Jahre. Das muss man tatsächlich sagen. Wer ist sonst noch sehr aktiv, wenn es um den Beauty-Contest geht, den ich vorangesprochen habe? Das ist die arabische Welt. Ja, also Dubai vor allem, aber auch andere Emirate, die extrem werben für Startups und eben die Rahmenbedingungen schaffen, dass man sich eben erstmal finanziell unabhängig dort niederlassen kann. Genau. Singapur ist gerade auch sehr im Kommen.
Ja, okay. Und wie siehst du denn da jetzt Deutschland im globalen Wettbewerb? Also wie sind wir gerade aufgestellt? Also ich meine, wir hatten über Mika grundsätzlich, um das vielleicht nochmal aufzunehmen, hatten wir schon eine Folge zu gemacht. Müsst ihr mal ein bisschen zurückscrollen. Haben wir mit dem Alireza Ziadat von Enerton dazu gesprochen. Was ist überhaupt Mika? Was für Auswirkungen hat das Ganze? Wir haben es auch immer mal so ein bisschen angerissen in verschiedenen anderen Podcasts, auch in dem mit dem Werner Hoffmann. Grundsätzlich könnte man ja eigentlich sagen, dass Deutschland ja so eine Art Kryptosteuerparadies ist für Privatinvestoren, ja, solange sie nur ein Jahr halten. Es hat sich jetzt auch einiges geändert im Bereich Margin Trading, was eine total wilde Konstellation war vorher, die man keinem erzählen konnte. Auch das wurde so ein Stück weit jetzt eingefangen und mit dem neuen Jahressteuergesetz dann geupdatet, auch rückwirkend. Das ist auch was ich mit dem Werner Hoffmann letzte Woche in der Folge besprochen habe. Also grundsätzlich gibt's aus meiner Sicht schon für Privatinvestoren so ein paar Themen, die Sinn machen. Einiges macht auch wieder keinen Sinn. Wie sieht das für Firmen aktuell aus? Also das heißt, unsere Hörer sind jetzt nicht alles Kryptounternehmer. Von daher kannst du da nochmal so ein bisschen die unternehmerische Sicht und Betrachtung nochmal so ein bisschen einnehmen und sagen, wie ist es bisher und was sollte man eventuell ändern in dem Kontext?
Ja, also ich denke, erstmal können wir eine Lanze brechen für Deutschland. Wir haben eine tolle Szene hier, tolle Entwickler, tolle Talente, auch im Unternehmerbereich, die in diesem unfassbaren, noch ja unsicheren Bereich in der Industrie, die erst im Wachsen ist, sich committen und dort entwickeln und ein Protokoll gründen und ähnliches, ein Projekt gründen. Das ist erstmal super. Und Berlin hat zwar etwas verloren die letzten Jahre, gegen Paris und Lissabon, aber insgesamt ist das, kannst du immer noch fast täglich auf ein Krypto-Event, Web3-Event, NFT-Event in Berlin gehen. Einige von den Zuhörern sind ja vielleicht aus Berlin und kennen das. Und wir sind, das hat auch dieser State of European Crypto Report bestätigt, Berlin ist einer der bedeutendsten Krypto-Hubs der Welt nach wie vor. Und wie gesagt, das haben wir in wenigen Industrien, dass das der Fall ist. Ja, also erstmal auch für Deutschland eine super gute Ausgangsposition. Auch wenn man sich die Unis anguckt, mit der TUM in München, da wird viel gemacht, schon fast traditionell. Die Frankfurt School hat auch viele Projekte hervorgebracht und unterstützt. Trotzdem würde ich sagen, der Erfolg, den wir bisher hatten, der ist jetzt nicht wegen einer gezielten Förderung, sondern vielleicht trotz einer nicht vorhandenen Förderung passiert. Deutschland als Administration tut im Prinzip nicht viel, außer vielleicht der Steuerbefreiung. nach 12 Monaten für die Industrie. Und da sind wir immer wieder wettbewerbsfähig. Ich habe es ein bisschen angesprochen vorher. Und das ist Stand 2025. Die nächsten Monate wird es nochmal, dieses Gap nochmal extrem groß werden, wenn wir nicht jetzt reagieren, wenn wir das jetzt nicht ändern. Mhm. Und übrigens das noch hinten an, auch im europäischen Vergleich. Ja, Paris, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, tut extrem viel auf der Seite für die Förderung von Krypto-Startups.
Ja, wie du eben schon gesagt hast, also gerade so Hubs wie Berlin, ja, wo jahrelang sich auch Vitalik Buterin aufgehalten hat. Wir hatten Christoph Jentsch unter anderem auch schon hier, so einer der des Core-Teams ehemals von Ethereum, ja. Also das ist, da ist viel passiert, da ist eine sehr, sehr große Community entstanden. Knossis, ja, auch richtig groß mit Safe, Wallet etc. Also da ist eine große Community, ist aber die Frage, sind diese Personen denn immer noch tatsächlich in Deutschland mit ihren Firmen? Sind die nicht eher vielleicht auch abgewandert Richtung Zug, Richtung Crypto Valley, ja, in andere Richtungen? Also wie siehst du da so die Entwicklung der letzten Jahre und was hätte aus deiner Sicht eine Regierung dagegen machen können, beziehungsweise nicht dagegen, sondern was hätte man dafür machen können, ja, ich glaube, das beschreibt es besser, damit diese Unternehmen einen Anreiz haben, hier in Deutschland zu bleiben?
Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also der ein oder andere Gründer von einem deutschen Protokoll, dass das in Deutschland entstanden ist, oder auch deutsche Gründer, die in anderen Protokollen arbeiten, die machen sich die Gedanken. Die machen sie sich schon seit geraumer Zeit. Aber im Prinzip sagt der eine oder andere doch, ich würde ja gerne in Deutschland bleiben, aber im Moment geht das nicht. Ja, es gibt einfach bessere Hubs, wo ich mich besser entfalten kann mit meinem Protokoll. Und das ist ziemlich traurig. Ja, was kann man dagegen tun? In erster Linie braucht es ein klares Bekenntnis. So schreiben wir es auch ein bisschen plakativ in unserem Paper. Ein klares Bekenntnis für die heimische Kryptoindustrie. Ja, und damit meinen wir eben auch jetzt nicht nur reden darüber, sondern auch die Rahmenbedingungen zu verbessern, dass sich diese Industrie gerne hier im Land ansiedelt.
Mhm. Wollen wir da direkt schon drauf eingehen auf das Thema, was du dort als Rahmenbedingungen dafür sehen würdest? Also was sind so die wichtigsten Themen aus deiner Sicht, die jetzt, sagen wir mal, neue Gründer oder bestehende Gründer dafür in Deutschland, ja, sagen wir mal, motiviert, hier zu bleiben? Was siehst du da vielleicht so als die 1, 2, 3 großen Themen in dem Bereich?
Ja, vielleicht so einen kleinen Überblick an ein paar Positionen. Das eine, und das ist vielleicht auch ein Hauptargument noch, oder was wir oft hören zu deiner Frage zuvor, die BaFin, ohne jetzt BaFin-Bashing zu betreiben, aber die braucht doch recht lange für ihre Prozesse, ne? Für Lizenzen und Ähnliches. Und die Unterschiede sind im internationalen Vergleich einfach zu lang. Und so lang kann kein Gründer in Krypto warten. Wir wissen, wie schnell die Iterationen sind und wie schnell man einfach auch agieren muss und möglicherweise pivotieren. Und dieser Zeitverzug, das ist, denke ich, eins der größten Probleme. Also da müssen wir deutlich schneller werden und deutlich aufgeschlossener auch, was das Thema Lizenzen, was das Thema grundsätzliche Offenheit für diese Geschäftsmodelle eben anbelangt. Zweites Thema ist sicherlich die DAO-Regulierung, also Decentralized Autonomous Organizations. Hier haben wir einfach ein Haftungsproblem. Auch da können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Wenn ich als Investor in so eine DAO oder ein Governance-Token nachdenken muss, ob ich da irgendwelche Haftungskrisen habe, dann überlege ich es mir dann langfristig, wenn wir in der Mainstream-Adoption-Phase sind, doch noch zweimal, ob ich das wirklich machen will, wenn ich da keine Sicherheit habe. Ja, und am Ende, der dritte große Punkt ist sicherlich auch eine gezielte Förderung. Und das ist ein bisschen neu in Deutschland. Ja, man könnte ja auch tatsächlich Industrien fördern, die eine Schlüsselindustrie sein könnten für das 21. Jahrhundert. Und da hätten wir auch ein paar Ideen, wir skizzieren einige Ideen, wie man sowas machen kann. Mhm. Ja, und neben steuerlichen Themen, auf die möchte ich aber hier nicht ins Detail gehen.
Ja, okay. Für mich ist da gerade, wenn du das Thema BaFin ansprichst, ich habe einige Gespräche in den letzten Jahren geführt mit Exchanges, die auch Lizenzanträge gestellt haben, die Bearbeitungsdauern dahinter, also das ist ja schon eine unheimliche Barriere, überhaupt in den Markt reinzukommen. Also diejenigen, lucky you, insofern man eine Lizenz hat, ja, weil wenn die Bearbeitungsstände weiter so sind, wie sie waren, dann dauert es halt ewig, bis halt Wettbewerb reinkommt. Ja, das kann gut sein für den einzelnen, ja, für den einzelnen Anbieter an der Stelle. Aber es ist natürlich auch ein Hemmnis für offenen Wettbewerb, ja. Aber auch natürlich ein Hemmnis, dass die BaFin generell ja auch, sagen wir mal, Position bezieht zu Krypto und ihre Sichtweise auf die Dinge, ja, und da nicht unbedingt positiv oder sagen wir mal neutral auf die Dinge schaut. Was ist da deine Wahrnehmung, eure Wahrnehmung, wie, ja, also klar, kein BaFin-Bashing, aber de facto ist es schon eine Art Hemmschuh, den wir hier haben in Deutschland, der uns dran oder Projekte dran hindert, Dinge zu realisieren und umzusetzen, ja. Sei es in der Bearbeitung der Lizenzanträge oder sei es auch einfach quasi durch die generelle, sagen wir mal, konservative Ausrichtung der BaFin, würde ich es jetzt mal benennen. Weil schauen wir Richtung Amerika, die SEC wird jetzt, ja, Gary Gensler ist seit heute dann AD, aber die werden jetzt komplett kryptofreundlich besetzt. Ja, so, was da draus wird und was das bedeutet, das werden wir jetzt noch sehen. Aber aus meiner Sicht ist das schon mal zumindest eine gewisse Offenheit für die Themen zu haben, nicht alles per se beiseite zu schieben und auf die lange Bank zu schieben, das wäre zumindest schon mal ein Ansatz, oder?
Ja, du hast es im Prinzip gesagt. Ja, was wir gar nicht brauchen, ne, ist jetzt alles durchzuwinken, ja, genau. Oder auf ein gewisses Podest zu heben. Ne? Da haben wir dann ganz andere Themen. Nein, ja. Wir sind sogar in vielen Bereichen für eine maßvolle und sinnvolle Regulierung, die dann auch zusammen mit der Industrie gerne entsteht. Aber was wir, denke ich, brauchen, ist ein Paradigmenwechsel hin zu, wir wollen überhaupt fördern oder zumindest uns diese Themen objektiv anzuschauen. Und ja, was bedeutet da, oder ja, andersrum, wir müssen, glaube ich, auch da die BaFin so ein bisschen Schutz nehmen, weil der Druck aus der Öffentlichkeit, sind wir mal ehrlich, der ist zugegebenermaßen auch noch nicht stark genug. In der deutschen Öffentlichkeit, wie wird Krypto immer noch wahrgenommen? Ja, das ist doch eher noch das reine Anlagethema, wenn man sehr nett zu uns ist, aber doch meistens eher so ein windiges Spekulationsthema bis hin zu einer reinen Betrugsmasche oder Geldwäschevehikel oder Schlimmeres. Natürlich wollen auch unsere Investoren Geld verdienen mit Krypto, aber nicht wenigen geht es auch, und vor allem den Unternehmen bei uns, die in uns investieren. Geht's um die Technologie? Geht's um mögliche Einsatzfelder, Use Cases? Geht's um die Disruption und die zu verstehen und auch zu schauen, was muss ich davon rausziehen für mein Business, ne, für meine Ansatzpunkte mit Blockchain-Technologie? Und ich denke, erst wenn wir Krypto nicht nur als Spekulationsthema, sondern als Tech-Thema wahrnehmen und ernst nehmen, ja, dann kann auch eine Bereitschaft zur Förderung entstehen. Und da haben wir noch in Deutschland Riesengap. Und wenn man sich die Tageszeitungen oder auch die Online-Medien anschaut, du hast maximal Bitcoin, du hast maximal vielleicht mal den einen oder anderen Altcoin in der Analyse, aber über die Tech dahinter wird noch viel zu wenig gesprochen. Und das wollen wir ehrlich gesagt auch ändern und zeigen, dass wir in der Technologie beraten müssen und darüber zu sprechen. Weil dann siehst du auch, wie viele Themen, wie viele Weiterentwicklungen von Krypto abhängen. Ich will jetzt gar nicht über künstliche Intelligenz sprechen, aber das ist so ein Spannungsfeld und Schnittpunkt, wo wir Krypto brauchen werden. Ja, und wenn das klar wird, dann ist der Weg zur Förderung nicht mehr so weit.
Das ganze Thema mit der Förderung, was wäre denn da etwas, wo du sagen würdest, das würde der Industrie helfen? Hast du da konkret eine Idee?
Also, ich nicht, aber Frankreich hatte eine ziemlich gute Idee. Und das muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Also, wir haben ja in Deutschland die KfW. Ja? Und in Frankreich gibt es ja so etwas Ähnliches, so eine Investmentbank, also eine staatliche Investmentbank, die nennt sich BPI France. Und die hat auch ein bisschen einen anderen Auftrag. Die darf nämlich tatsächlich direkt und indirekt fördern, also investieren in Krypto-Startups. Und das dürfen sie sogar auch über ausländische Vehikel, also zum Beispiel in Greenfield könnte BPI France investieren. Und da haben sie aber eine spannende Bedingung, und die ist ziemlich, ziemlich clever und ausgefuchst. Das Doppelte des investierten Kapitals muss in französische Startups zurückfließen. Also, würden wir 2 Millionen bekommen von BPI France, müssten wir 4 Millionen in französische Krypto-Startups investieren. Ja, was wir natürlich auch nur machen würden, wenn uns diese französischen Startups gefallen. Aber das ist sozusagen der Deal. Ja, und ich sage jetzt nicht, dass wir genau dieses Modell für Deutschland übernehmen sollten. Aber es zeigt doch, wie es funktionieren könnte, dass wir Krypto-Startups fördern und das sogar noch mit Kapital on top aus dem Ausland.
Also das heißt, wie sieht das dann konkret aus? Klar, ihr würdet von dieser Investmentbank aus Frankreich 2 Millionen, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Also fiktives Beispiel, ne?
Ja, natürlich, alles gut. Aber dann müsstet ihr im Gegenzug investieren in französische Startups. Und das an doppelter Menge als das, was ihr bekommen habt.
So ist es.
Okay, ja, es wäre dann quasi positiver Investment-Inflow für das Land, ja.
Genau.
Okay, spannend.
Natürlich verletzt sich
das. Wie sind da so die Zahlen? Habt ihr da von BPI France, gibt's da irgendwas, zahltechnisch dementsprechend bekommt?
Das kann ich so leider nicht sagen, aber ich kann doch sagen, dass die Macron-Regierung trotz dem Problem, die sie sonst hat, auf dem Thema der Kryptoförderung viel Gutes gemacht hat. Ja, und sagen wir es mal Standardpolitik, Wettbewerbsförderung. Da ist Frankreich, was das Thema Krypto anbelangt, deutlich nach vorne gekommen die letzten Jahre. Mhm. Ja, und hat uns zählig überholt.
Jetzt gab es letztens ein Treffen im Bundestag. Ja, ich weiß nicht, warst du auch Teil des Treffens? Wart ihr auch da von Greenfield?
Wir waren da, ja.
Ja, okay. Wie hast du das, um die Hörerinnen und Hörer und Zuschauer einfach mal abzuholen? Es gab ein Treffen der FDP, die Krypto- und Blockchain-Unternehmer und interessierte, Meinungsbildende eingeladen hat. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Und wie hast du das Treffen dort mit Christian Lindner wahrgenommen? Was war da so seine Agenda? Setzt er aus deiner Sicht die richtigen Punkte? Was war so deine Bewertung da?
Das ist spannend. Ja, also erstmal ist es natürlich super positiv, wenn wir über das Thema sprechen. Ja? Und wenn wir uns austauschen mit Branchenvertretern und Vertreterinnen und der Politik darüber zu schauen, was ist überhaupt möglich, wie kann man unterstützen, was sollte man tun. Und das ist ein großes Plus. Und da sage ich Dankeschön. Ja. Was wurde besprochen? Es wurde größtenteils Bitcoin besprochen. Ja, ähnlich wie ich es vorher auch schon gesagt habe, was ist das Thema, das zieht? Und ich verstehe das natürlich auch. In einer Wahlkampfsituation, wo man ja doch die Allgemeinheit irgendwo ansprechen muss, dann sucht man sich das raus, was noch Anknüpfungspunkte hat. Und Bitcoin hat sicherlich einen größeren Bekanntheitsfaktor als DeFi oder DeepIn oder was auch immer. Mhm. Ja, und deswegen verstehe ich das. Ja. Trotzdem war dieses Gespräch, um was geht auf der Flugebene, für uns und unsere Forderungen, was wir in unserem Papier stehen haben, das kann man jetzt nicht übereinander legen. Ja, Kryptoreserve oder Bitcoin-Reserve, wenn wir das Thema ganz kurz reißen, es gibt viel, viel bessere Themen, wie man unsere Industrie, wie man Wettbewerbspolitik machen kann und unsere Startups unterstützen kann, als über eine Bitcoin-Reserve oder ähnliches. Ja, das hat ja keinen direkten Nutzen, außer dass Liquidität in den Markt und in das Thema kommt. Ja, aber sich zu überlegen, wie kann man die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich aus sich heraus Startups entwickeln und sich ein Unternehmer überlegt, Mensch, ich möchte in der Kryptoszene aktiv sein. Das ist weitaus wichtiger. Und da muss man sagen, was wir am Rande dieser Veranstaltung für Gespräche geführt haben mit Politikern, mit Branchenvertretern, die waren noch ergiebiger als das, was, sage ich mal, jetzt im offiziellen Part passiert ist. Ja. Und deswegen nochmal, es ist gut, wenn solche Gespräche stattfinden auf bundesweiter, auf europäischer Ebene. Und wir sind sehr gerne bereit für den Dialog und Teil dieses Dialogs.
Ja. Siehst du denn bei anderen Parteien überhaupt das Thema Krypto auf der Agenda? Also ich habe jetzt nicht jedes Wahlprogramm durchgewühlt, aber gibt es noch andere Parteien, die sich damit proaktiv auseinandersetzen?
Es ist marginal.
Ja.
Es ist wirklich kein ernstzunehmendes Wahlkampfthema. Ja, und das ist schade. Ja, ja, Bitcoin Reserve hat es in das ein oder andere Thema so ein bisschen reingeschafft.
Klar. Sehr prominent aktuell.
Ja. Ja, ganz genau. Aber das ist wirklich das Einzige. Ansonsten kommt Krypto nicht vor. Ich war gerade letzte Woche bei Volt einfach mal auf so einem Meetup hier in Hamburg und habe mir angehört, was die Kollegen zu sagen haben. Und da war man auch offen, zum Beispiel dieses Thema aufzunehmen. Aber es ist noch nicht in irgendeiner Form entscheidend. Das wird in 4 Jahren ganz anders sein, da bin ich mir sicher. Deswegen werden wir auch von Greenfield die nächsten Jahre, und ja, wenn man so will, haben wir das auch ein bisschen versäumt, vielleicht auch insgesamt als Industrie noch aktiver zu sein und nicht nur hoffen, dass da was passiert, sondern mit einem guten Gewissen und einem guten Gefühl und guten Ideen in den Dialog zu treten.
Gibt es da jetzt aktuell denn überhaupt, fernab von diesem Treffen, was da jetzt stattgefunden hat, gibt es da regelmäßigen Austausch mit Politikvertretern? Also ich weiß, dass die FDP da einfach sehr stark da hinterher ist und auch der Frank Schäffler das sehr, sehr lange schon macht und auch sehr proaktiv da ist für die Industrie. Das muss man schon sagen. Ja, soll jetzt hier keine Wahlempfehlung, Wahlwerbung sein. Da darf sich jeder gerne neutral sein Bild machen, ja, und ich denke auch, dass für Deutschland generell nicht das Thema Krypto der größte Schmerzpunkt, muss man ja auch mal fairerweise sagen, aktuell ist. Ich glaube, da gibt es viele andere Themen, aber es macht natürlich Sinn für die Industrie, generell darüber zu sprechen, um uns auf die Landkarte politisch zu bringen und zu schauen, wie können wir hier ein Ökosystem und ein Hub aufbauen aus Deutschland heraus, aus der Mitte Europas, wo wir sehr viele Talente, sehr viele gute Leute haben, um das ganze Thema nachhaltig zu platzieren und auch zu bauen. Ja, du sagtest schon, es wandern auch viele ab, ja, in andere Regionen, weil dort einfach vielleicht gewisse Anreize geschafft werden, die dann spannender sind, ja, oder weil das Wetter vielleicht standardmäßig besser ist. Aber gibt es da schon einen gewissen Austausch regelmäßig? Findet das überhaupt statt? Wäre das was man etablieren müsste? Wie siehst du das da gerade aktuell?
Also es gibt verschiedene Branchenverbände, die das übernehmen. Es gibt auch verschiedene Kreise, Roundtables, wo wir bisher noch nicht wirklich dabei waren. Was ich so höre von Branchenvertretern ist, dass die einfach noch nicht wirklich ergiebig waren. Oder man ist noch nicht vorgedrungen, etwas zu haben, was in ein politisches Grundsatzpapier zum Beispiel seinen Weg findet oder ähnliches. Also da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, also kann man bisher eigentlich festhalten, in Sachen Privatinvestoren wurde schon einiges mitgedacht und ich glaube auch einiges positiv auf den Weg gebracht. Aber Richtung Unternehmertum und Krypto-Ökosystem ist es noch sehr mau. Ja, das wäre jetzt mal so das, was ich hier festhalten kann.
Um ganz kurz nochmal auf Mika zu sprechen zu kommen, was wirklich ein tolles Zeichen war, dass man, und da haben ja auch viele Deutsche viel mitgearbeitet und federführend mitgearbeitet, dass man zum Beispiel das Thema DeFi, also Decentralized Finance, in weiten Teilen ausgeklammert hat. Man hat gesehen, wow, das Thema ist komplex, das muss man ja auch erstmal zugeben. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, das zu durchdringen, zu verstehen, und gleichzeitig ist es ja auch noch sehr jung, erst im Entwickeln und unglaublich schnell. Wir kennen die Iterationen, haben wir schon angesprochen. Alles, was wir jetzt regulieren würden, ne, irgendwelche Leitplanken, die würden schon in wenigen Monaten nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen und die Wirklichkeit nicht mehr abbilden. Und deswegen lassen wir es raus. Ne? Wir klammern das aus und machen das. Jetzt ist es noch nicht am Horizont, wann man sich dem Thema DeFi widmet. Aber das ist zum Beispiel jetzt auch für Deutschland wichtig, dass wir da jetzt nicht in die Bresche springen und sagen, okay, wir müssen dieses Thema jetzt regulieren. Ja, solange es der Rest der Welt nicht tut. Außer man findet eben einen sehr technologiefreundlichen Ansatz, der eben diese Sicherheit, von der ich gesprochen habe vorher, weiter schafft, dass man weiß, mit welchem Geschäftsmodell man auch noch morgen möglicherweise Geld verdienen kann und Geld verdienen darf. Also das wird tatsächlich ein Thema, wo wir uns die nächsten Monate und Jahre wirklich mit beschäftigen müssen. Weil jetzt ist DeFi einfach unreguliert in Deutschland und Europa.
Ja, Europa auch tatsächlich, ja. Nicht.
Okay. Also es gibt natürlich verschiedene nationale Regularien, aber auf europäischer Ebene haben wir das so noch nicht.
Wie siehst du das ganze Thema Stablecoins aktuell? Da passiert ja auch mit Mika sehr, sehr viel. USTT, D-Listings, einige neue Euro-Stablecoins, die da entwickelt werden und auf den Markt kommen. EZB hat sich da ja auch nicht ganz so viel getan. Zumindest hätte ich jetzt kein aktuellstes Update, wo da der Stand ist. Wie siehst du das Thema in 2025 und in Europa?
Also Stablecoins sind wahrscheinlich der Killer-Use-Case für Krypto in der Breite bisher. Ja, also die Entwicklung ist brutal. Ja, und es ist auch einfach ein gutes Produkt. Ja, man schaut, wie kann man sonst quasi kostenlos in Echtzeit weltweit Geld transferieren. Ja. Das werden oder ermöglichen heute schon Stablecoins. Und das ist Wahnsinn und großartig. Und ich glaube auch, dass Amerika nicht gegen Stablecoins vorgehen wird, weil das langfristig auch die Dollar-Dominanz sichert. Ja, gleichwohl bin ich der Meinung, dass ein europäischer Stablecoin für Europa wichtig wäre und auch ein erfolgreicher Stablecoin. Und das wird unter Mika nicht einfach. Also da müssen wir wirklich nochmal ran, weil auch da, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber es ist für ein europäisches Stablecoin-Projekt unglaublich schwierig, eine gewisse kritische Größe zu erreichen, weil danach wird es super schwierig, unter Mika wettbewerbsfähig zu sein. Ja. Und das müssen wir uns nochmal genau anschauen.
Ja. Welche Stablecoins siehst du da in Europa? Gibt es da neue Entwicklungen, die ihr da ganz besonders auf dem Schirm habt, die du auch mit uns teilen kannst?
Es gibt Entwicklungen, ich möchte da jetzt aber gerade keinen rausgreifen. Das sind wir echt noch früh. Und ich glaube, wir werden einige sehen. Und dieses Jahr, wenn wir uns mal wieder unterhalten, kann ich ein bisschen mehr zu Stablecoins made in Europe erzählen.
Okay, sehr, sehr gerne. Wenn wir einfach mal jetzt nach vorne schauen mit den Maßnahmen, die du so ein Stück weit angerissen hast, was würdest du denn denken? Wie entwickelt sich die Kryptoindustrie in Deutschland weiter, wenn die Politik dafür was tut? Wo stehen wir in 5 Jahren aus deiner Sicht?
Wow. Ja, da sollte man ein Prediction Market für aufmachen.
Polymarket.
Ja, los geht's. Genau. Nee, also im Ernst. Wir müssen da auch auf dem Boden bleiben mit unserem Positionspapier. Ja, das ist eine Grundlage, um ins Gespräch zu kommen. Ja, und um ins Gespräch zu kommen, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit für die heimische Entwicklung, ja, der Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts sicherstellen können. Mhm. Ja, und das heißt nicht, dass es dann automatisch auch klappt, diese nicht nur diese Industrie anzusiedeln, sondern dass auch im Vergleich erfolgreich ist. Ja, also Unterschied zwischen notwendig und hinreichend und so weiter. Aber wenn man sich anschaut, wie wir unsere Meinung heutzutage digital austauschen, da sind wir doch sehr abhängig von ausländischen zentralisierten Big Tech Companies, hauptsächlich aus USA und ihren Plattformen. Das wird wahrscheinlich in 5 Jahren auch noch so sein. Ja. Wie wir aber in 5 Jahren Geld, Wert und Besitzgegenstände digital austauschen, da haben wir doch jetzt noch die Chance, da ein gehöriges Wort mitzureden. Und für diese Chance lohnt sich, denke ich, die bestmöglichsten Rahmenbedingungen zu schaffen. Und was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, Krypto ist ja auch eine wunderbare Technologie, um europäische Werte, um jetzt nicht zu pathetisch zu werden, aber europäische Werte, wie Privatheit, Datenschutz, aber auch ja, Besitzrechte zu verteidigen. Ja, und klar, uns geht's. Wir sind auch ein wirtschaftliches Unternehmen und wir wollen Geld verdienen. Wir wollen, dass unsere Startups Geld verdienen. Aber das macht schon auch persönlich Spaß und ist ein Antrieb, sich dafür einzusetzen, dass wir diese Technologie in Deutschland haben, weil Technologie heißt Gestaltungsmacht. Ja, Technologie wird nicht unwichtiger werden. Und wenn wir da am Hebel sitzen, mitentscheiden können, wie sich diese Technologien weiterentwickeln, dann vielleicht auch in eine Richtung, die sich noch besser mit unseren Werten verbinden lässt.
Wow, das war mal ein Statement.
Ja, ich bin selber überrascht,
dass ich den rausgehauen habe. Im Hintergrund spiele ich jetzt quasi die Europa-Hymne, ja, dann kommt es noch ein bisschen pathetischer.
Mach das gerne.
Sehr gut. Welche Rolle siehst du, welche Rolle spielt ihr da in dem Ganzen? Wie seht ihr euch da als Greenfield an der Stelle?
Ja, ich habe es vorher kurz, als ich drüber nachgedacht, angesprochen. Uns gibt es seit 2018. Da sind wir ein alter Hase in der Branche. Das ist ja auch irgendwie verrückt. Ja, aber das ist so. Ja, davor war noch nicht viel. Und vielleicht haben wir ein bisschen zu spät auch den Mund aufgemacht. Ja, unsere Sicht der Dinge mit der Welt geteilt, mit den Entscheidungsträgern, mit den Meinungsbildnern, mit der Politik. Ja, man kann das Lobbying nennen. Ja. Ist auch okay. Oder aber auch einfach der Versuch, ja, Wissen, Einschätzung zu teilen von eben einem Unternehmen, das seit 2018 die Chance hatte, diesen, ja, faszinierenden Space zu bekleiden, bisschen was zu lernen, ja, und auch bisschen was von den Problemen, von den Herausforderungen von Pionieren mit aufzuschnappen. Ja, und das wollen wir versteckt tun. Ja. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, was kann die Community, deine Community ja auch tun? Ich will keine Wahlempfehlung abgeben. Und das ist sowieso auch, na, wie gesagt, es kommt ohnehin bisher kaum vor. Aber es lohnt sich doch, zumindest jetzt auch nochmal in die Position reinzugucken. Was findet man zum Thema Krypto bei den verschiedenen Parteien? Und du hast es vorher kurz angesprochen, es gibt ein paar andere Themen, die noch wichtiger vielleicht gesellschaftlich jetzt gerade sind. Geht raus, geht zu diesen Meetups. Ja, überall stellen sich die Parteien gerade vor. Und es war wahrscheinlich noch nie so schwer, sich zu entscheiden. Das geht mir persönlich übrigens auch so für eine Partei. Und da kann man ins Gespräch kommen und dann einfach mal fragen. Ja, wie ist die Position zu Krypto? Von dir, lieber Kandidat, persönlich und auch von deiner Partei. Und dann wird diese Person das Thema eben dann auch zurücknehmen in die Gremien. Und dann gibt es etwas zu diskutieren. Und diesen Druck, sich mit Krypto auseinanderzusetzen, jenseits von Bitcoin, da können wir alle das, was dafür tun. Ja, ja, und ja, ihr kennt sicher das Meme, I'm in it for the tech. Ja, das genau. Ist natürlich lustig, aber so ein bisschen.
Deswegen sind ja alle da.
Genau. Wenn wir das Thema wirklich ernst nehmen am Ende des Tages und sagen, komm, wir glauben an eine langfristige Distributionskraft von Krypto, dann müssen wir auch ein bisschen drüber sprechen. Ja, und ich glaube schon, dass Krypto größer ist als ja das nächste Tageschart.
Ja, du, also das ist immer die Frage, wen spült es im Zyklus mit rein? Was ist es für Geld? Bleibt das Geld? Ist es nur mal, weil irgendein Meme-Coin gelauncht wird, gerade mal schnell da, aber dann auch schnell wieder weg? Das heißt, auch viele Stimmen haben sich jetzt zu dem ganzen Thema Trump-Coin, um es noch mal aufzugreifen, natürlich auch geäußert aus der Kryptoindustrie, die gesagt haben so, hey, schön, aber bleibt das Geld im System, ja, also oder ist es dann nur quasi schnell wieder raus? So, also das ist so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig sind solche Themen, die natürlich die Aufmerksamkeit auf Krypto als solches lenken, was aber auch wieder einen riesen Nachteil mit sich bringen kann, weil was passiert mit diesem Coin oder diesen Coins? Verbrennen sich da mehr Leute die Finger mit Retail-Investoren, die vielleicht die Erstberührung mit Krypto dann in diesem Kontext haben? Ja, ich habe eine Meinung dazu. Ja, ich würde auch sagen, viele verdienen dort Geld, die früh mit dabei waren und wissen, wie Krypto funktioniert. Ja, wenn ich in meine Community schaue, da sind dann viele Leute, die fragen, ja, wie kann ich den Coin denn kaufen? Der ist ja noch gar nicht gelistet. Kann ich den schon mit Bitpanda kaufen? Kann ich den schon mit Coinbase kaufen? Ja, leider nicht. Und da sind halt alle gut aufgestellt, die schon frühzeitig wissen, wie es funktioniert. Ja, und die transferieren dann die Coins auf die Exchanges, ziehen die Liquidität, die neu durch den Retail kommt und sind dann weg. So, also das ist ja leider, wie es doch viel passiert. Ja, und da bezahlt dann derjenige, der am wenigsten Ahnung hat davon. So, das ist aber auch in Aktien so. Ja, also das ist so, wir könnten das jetzt noch viel, viel größer machen. Das ist halt einfach Teil des Spiels. Und ich kann halt immer sagen, wenn ich von Dingen und Investments keine Ahnung habe, ja, dann lieber erstmal an die Seite stellen und gucken, wie es geht, sich schlau machen, ja, und nicht sofort die Füße mit zu viel Fear of Missing Out, ja, also der Sorge, nicht schnell genug dabei zu sein und die nächsten 10x mitzunehmen, ja. Insofern würde ich da sagen, schaut lieber zu, wie funktioniert's, macht euch schlau, ja, bevor ihr euch die Füße verbrennt, denn das ist, glaube ich, nicht der nachhaltige Weg, wie man in Krypto kommt, ja, und wie man sich mit Krypto auseinandersetzt. Und das ist mir auch immer wichtig, natürlich no financial advice, aber
in dem Sinne wäre es ja nur positiv für euch, ja, dass ihr euch nicht frühzeitig die Finger verbrennt. Aber das ist so, wie viele ihren Weg gefunden haben in die Industrie. Ich meine, klar, ich selbst auch, ja, ich habe mir auch oft die Finger verbrannt. Jetzt bin ich da ein bisschen entspannter unterwegs und jage nicht jedem Meme-Coin hinterher, ja, aber hey, ne, wir haben alle mal angefangen. Also von daher, who am I to judge? Was du eben gerade noch gesagt hast, Markus, das ganze Thema 2018 habt ihr angefangen. Natürlich war das Thema auch noch nicht so populär und auf der Landkarte wie jetzt, ja. Also ein Donald Trump spricht darüber, dass es als Federal Reserve, ja, also als Reserve der USA genutzt wird, ja. Also natürlich ist das jetzt in einer ganz anderen Größenordnung da, als es jemals war. Die Aufmerksamkeit könnte nicht größer sein. Ob das gut oder schlecht ist, sehen wir, glaube ich, ein bisschen zeitlich versetzt. Und da meine ich jetzt nicht Kursentwicklung, ja, sondern das sehen wir dann, ob die Taten dann auch in die Wahrheit umgesetzt werden, ja, beziehungsweise das, was gesagt wird, auch umgesetzt wird, so rum. Und ich glaube auch die Kompetenz bei dem einen oder anderen Bundestagsabgeordneten, weil es halt nicht sein Hauptthema ist und weil auch vielleicht Tech nicht unbedingt das stärkst vertretenste Thema ist, auch das sowieso kommt dazu, ja. Also die Kompetenz fehlt eventuell auch ein Stück weit, genauso wie eine Kompetenz in einer BaFin vor noch ein paar Jahren fehlte, oder in einem Finanzamt fehlte. Das sind alles Themen, die jetzt Stück für Stück sehr, sehr stark aufgebaut werden. Also auch da muss man mal eine Lanze brechen. Es gibt sehr, sehr viele gute Leute, die sich mit den Themen auch in unseren Behörden auseinandersetzen. Sind das schon viele? Nein. Es sind wenige, aber ich glaube, mit denen kann man auf Augenhöhe zu diesen Themen sprechen. Und wollen wir hoffen, dass es ja für Krypto Deutschland in die richtige Richtung geht. Und ich würde sagen, Markus, dir bleibt das Abschlusswort, um die Klammer hinter diese Folge zu setzen.
Super. Also jetzt musst du aber auch bei deinem Plädoyer noch ein bisschen Musik einspielen. Das war ja mindestens genauso pathetisch. ja, ich muss da jetzt natürlich noch einen Satz dazu sagen, weil gerade heute Morgen, wir haben dann Montags-Showfix, wo wir eigentlich so durch die Themen der Woche und der letzten Woche gehen im kompletten Team. Aber heute haben wir fast ausschließlich über Trump und Melania-Coins gesprochen. Und das war eine philosophische Unterhaltung. Und das war großartig, weil, ja, genau wie du es ansprichst, und jetzt muss man auch sagen, da redet der Markus von Disruption und Use Cases von Krypto, und dann sieht man, wie so ein Meme-Coin mehr wert ist als, ja, ich glaube sogar MicroStrategy hat es überholt zwischenzeitlich. Das ist natürlich total verrückt, ja, und wenn ich als Storyteller qua Berufswegen mir eine andere Geschichte aussuchen könnte, wie Krypto den Durchbruch schafft, ja, dann würde ich mir was anderes zusammen wünschen, muss ich tatsächlich sagen. Aber auf der anderen Seite, was ist Krypto? Krypto ist die Chance, dass du persönlich, ja, dein Glück so ein bisschen in deine eigene Hand nehmen kannst und ausprobieren kannst. Das würde ich auch nicht gleich mit 10.000 Euro machen. Ja, aber ein bisschen Skin in the Game, da bin ich ein bisschen, oder habe ich ein bisschen einen anderen Zungenschlag drin. Das ist das Schöne. Mit ein bisschen Spielgeld kann man sich ausprobieren und gucken, weil wenn du Skin in the Game hast, dann fühlt sich das gleich alles anders an, ne? Wie das Geld hochgehen kann, wie es auch wieder weggehen kann. Und das ist bei Memecoins ebenso. Am Ende des Tages ist es das größte Onboarding-Event ever für Krypto, was da jetzt gerade die letzten 3 Tage passiert ist. Und das ist erstmal wahrscheinlich ein Net Positive für die Industrie. Und deswegen finde ich das grundsätzlich auch gut, dass es passiert ist. Aber ja, der nächste Schritt muss sein, hinter den Meme-Coin zu gucken. Und wie können wir eben, ich meine, vom Meme-Coin profitiert erstmal kein Ökosystem, ja, kein Protokoll, keine Industrie. Und keine angrenzenden Technologien und keine angrenzenden Unternehmenszweige.
Sag das mal ist Solana, genau Solana-Jüngern, dass kein Ökosystem von Memecoins profitiert.
Okay, das war ein guter Punkt.
Sorry, da muss ich mal reinkriechen.
Da hast du natürlich recht. Ja, da hast du natürlich noch recht. Es war natürlich auch ein super Belastungstest für Solana, das muss man tatsächlich dazu sagen. Aber ich meine jetzt mal, in der Industrieförderung, ja, und dass da danach dann sinnvolle Dinge gebaut werden, wie diesen Holz. Da brauchst du einen gewissen Weg, da gibt es ein bisschen Gap. Und das ist das, was wir auch mit unserem Positionspaper so ein bisschen ansprechen wollten und dafür sorgen wollten. Aber hey, wir freuen uns in erster Linie auf den Dialog. Und das ist auch das Schöne an Krypto. Wir sind zwar jetzt seit 2018 am Markt, aber jeder Tag ist neu. Jeden Tag musst du dich mit neuen Themen, neuen Narrativen beschäftigen und die einordnen und schauen, was für dein Unternehmen, dich persönlich und am Ende des Tages auch für das Ökosystem das Beste ist. Und deshalb nehme ich auch jeden Politiker Deutschlands in Schutz. Es ist eins der komplexesten Themen, mit denen man hausieren gehen kann. Und das ist nicht einfach. Aber wenn ihr da draußen sie dabei ein bisschen unterstützen könnt, dann hilft uns das allen.
Perfekt. Markus, an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Einordnung, für den sehr, sehr schnellen Ritt. Wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten. Für den sehr, sehr schnellen Ritt durch das sehr, sehr komplexe Thema. Danke da auch für deine Sicht der Dinge, für die Einordnung. Ich hoffe, euch da draußen hat das ein Stück weit einen Impuls gegeben. Vielleicht auch eine Standortbestimmung. Wo stehen wir da gerade? Wo kann die Reise hingehen? Wenn euch das gefallen hat, abonniert den Podcast, ja, teilt es mit euren Freunden, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Krypto haben wie ihr, ja, helft den anderen dabei, besser zu werden, Dinge besser zu verstehen. Und Markus, in dem Sinne freue ich mich, wenn wir vielleicht demnächst nochmal oder Ende des Jahres mal vielleicht so eine erste Einschätzung machen, wo ging denn die Reise hin? Ja, was macht Krypto Deutschland vielleicht jetzt besser oder schlechter? Ja, vielleicht können wir da mal so eine regelmäßige Update daraus gestalten. Das würde mich freuen.
Bin dabei. Erik, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Perfekt, alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.